Ich warte noch kurz, bis der Hans das angekündigt hat. Also guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier einen Vortrag halten darf und dass so viele gekommen sind. Ich freue mich, dass so viele da sind. Nochmal guten Morgen zu meinem Vortrag über Softwaretechnik und Erweiterung des Sprintautomaten. Ich heiße Norbert Kehrer, komme aus Österreich und habe so ein kleines Spaßprojekt gemacht. Jetzt ist ja schon wieder ein halbes Jahr aus in etwa. Und das basiert auf einem anderen Projekt, auch nur hobbymäßig, das ich voriges Jahr hier am VCFE vorstellen durfte. Und in diesem Fall geht es um einen Videospielautomaten namens Sprint. Das Spiel Sprint ist ein Automat, also die erste Version dieses Games war so ein Arcade-Automat, den ich als Kind auch gerne gespielt habe. Ist im Wesentlichen ein Autorennspiel mit einem Schwarz-Weiß-Schirm und wo man hier so mit einem Lenkrad ein Auto steuern konnte und man ist da gegen andere eine Rundstrecke gefahren. Das ist eigentlich alles gewesen. Unten gab es noch ein Gaspedal. Das war das ganze Spiel. Das konnte man zu zweit gegen zwei Computergegner spielen oder auch alleine gegen den Computer. Wie das dann aussieht, das werdet ihr dann alle wahrscheinlich erkennen, wenn ich es dann zeige. Viele solche Spiele gibt es heute noch natürlich. Das Ganze ist aus dem Jahr 1976, hat also nur eine Schwarz-Weiß-Grafik, hat für das eigentliche Spiel, das Programm selber, nur 128 Byte RAM benötigt, ohne den Bildschirmspeicher, der kommt noch dazu. Das Programm selber war nur 4 KB groß, aus dieser Zeit, da passte eben nicht viel mehr rein. Und es hat eben, wie gesagt, viele Nachfolger von dem Spiel gegeben. Und das Spiel, obwohl es so primitiv ist eigentlich und einfach ist, hat aber, wie ich mich dann damit beschäftigt habe, wirklich unerwartet interessante Aspekte für mich dann geboten. Die möchte ich euch jetzt kurz auch zeigen. Sprint sieht so aus. Es ist also ein Schwarz-Weiß-Spiel mit Grauschattierungen auch, aber es gibt eigentlich eine Rennstrecke und das Ziel ist, dass man mit seinem Auto, ich selber bin dann hier der Weiße, diese Rennstrecke möglichst schnell durchfährt und dabei die anderen Autos nicht berührt, die Wand nicht, also den Straßenrand nicht berührt und die Oil Slicks, also diese Ölflecken auch nicht berührt. Das ist alles. Mehr ist nicht. Das kann man dann spielen. Ne? In meinem Vortrag möchte ich da in 5 Sektionen kurz zeigen, was ich dann damit gemacht habe oder was mich daran so fasziniert hat, dann an dem einfachen Konzept. Nämlich, ich habe das Ganze als Browserspiel gesetzt, das zeige ich nur ganz kurz, das war der Inhalt des Vortrags vom vorigen Jahr. Dann, dieses Spiel schreit geradezu danach, auf 3D abgegradet zu werden sozusagen. Das habe ich dann auch gemacht, halt sehr einfach. Und dann wäre es normalerweise vorbei und ich sage, okay, das war's, schön, ich habe das im Browser jetzt das Spiel in originaler Version, jetzt mache ich was anderes. Aber dieses Spiel war mehr. Nämlich, da habe ich dann versucht, die Auto-KI, also die künstliche Intelligenz, in Anführungszeichen, dieser Autos, die ihr dann gleich sehen werdet, zu verstehen. Dann wollte ich auch noch neue Levels bauen und habe dabei Methoden kennengelernt und ich bin in Gebiete reingekommen, an die ich vorher überhaupt nicht gedacht hätte, wo ich keine Ahnung hatte. Also das war wirklich interessant. Also als erstes einmal das Browserspiel. Wenn man das als Browserspiel umsetzen will, ist es das Einfachste. Man lernt JavaScript, so man es nicht schon kann. Und schreibt das Spiel von Null weg. Man schaut sich das an, programmiert. Das ist sicher das Allereinfachste. Aber wenn man es ganz genauso haben will wie auf dem Originalautomaten, ist es halt schön, wenn man das halt quasi emuliert oder so ähnlich. Und um das zu erreichen, muss man sich mit der Hardware des alten Automaten beschäftigen. Das machen wir jetzt nur ganz kurz. Dieser Videospielautomat besteht im Wesentlichen aus 2 Sektionen, so kann man ihn zumindest sehen. Die Spielelogik und die Video-Hardware, wenn man so will, die die ganze Grafikdarstellung macht. Basieren tut das Ganze auf einem 6502-Prozessor. Der hat 128 Bytes RAM zur Verfügung und hat ein Spielprogramm drinnen, in einem ROM, das Programm selber mit 4 KB, und hat dann noch 12 so Rennstrecken, wie man sie gesehen hat, 12 verschiedene Runden, ebenfalls gespeichert. Weitere 4 KB sind das. Das ist das ganze, die ganze Spiellogik. Wenn man es auf den Schirm angezeigt werden soll, schreibt das Spielprogramm in einen Bildschirmspeicher. Das ist so ein Rahmenbereich von 32 mal 28 Zeichen, kann man sagen. Das wird dann quasi als von der speziellen Videohardware dann auf dem Schirm dargestellt. Das ist halt, das ist also die Rennstrecke und so weiter, ja. Der Text. Das ist alles. Ja. Wenn man jetzt normalerweise würde, kann man jetzt sagen, okay, ich nehme diese Hardware und emuliere sie in JavaScript, im Browser, nehme das Programm ROM als Daten sozusagen für diesen Emulator auch, dann habe ich auch ein lauffähiges Spiel im Emulator. Da gibt es sicher auch, gibt es wahrscheinlich heute schon wo. Ich habe es dann anders gemacht, so wie ich voriges Jahr auch schon beschrieben hatte. Ich habe dieses Programm ROM, das Spieleprogramm in 6502 Maschinensprache genommen und habe das mit einem eigens geschrieben, selbstgeschriebenen Compiler unter Anführungszeichen übersetzt in JavaScript, in ein semantisch gleichwertiges JavaScript-Programm. Also jede Maschineninstruktion des Programms wurde ein JavaScript-Befehl jetzt einfach gesprochen, der dasselbe macht. Ne? Rauskommt dann ein JavaScript-Programm, das genauso agiert wie das Spielprogramm. Das Spielprogramm hat natürlich dann in diesen Bildschirmspeicher reingeschrieben, in eine RAM-Sektion. Das hier schreibt dann halt an der Stelle in ein Array rein, in eine Array rein, und dieses Array, JavaScript-Array, wird dann von so JavaScript-Routinen, die die Video-Hardware simulieren, ausgelesen und auf dem Browser-Canvas, heißt das, angezeigt. Das ist so im Wesentlichen das Konzept. Es entsteht dann so im gelben Bereich eine Art Standalone-Browser-Applikation, wie man sie halt aus den Spielen im Internet so kennt. Ne? Ohne die Notwendigkeit, dieses Originalprogramm ROM zu haben. Man braucht auch keinen 6502-Emulator, weil der ist da materialisiert in diesem Compiler sozusagen. Wie schaut das aus? Das zeige ich euch. Das Ergebnis. Ich rufe das jetzt auf, einfach im Browser. Jetzt schauen wir mal, ob das geht. Ja, also ein bisschen größer. Naja, so schaut das dann aus. Also das ist einfach dieses Spiel. So schaut es, so ähnlich schaut es auch auf dem Originalautomaten aus. Alles schwarz-weiß. Die Autos fahren hier im Kreis. Das ist der Attract-Mode, also wenn keiner spielt. Und ich spiele jetzt einmal eine Runde hier, nur um das zu demonstrieren. Ich bin der Weiße, der Langsamste da hinten. Da hat man so Gangschaltung. Ich fahre jetzt diesen Kollegen hier nach und versuche, die möglichst einzuholen. Jetzt hat es mich geschleudert. Ihr habt es gesehen, wenn man über das Öl fährt, gibt es Schleudern. Und jetzt fahre ich eine Runde. Ich habe die Runde geschafft. Und dann schaltet das Spiel auf das nächste Level. Es kommt ein neuer Kurs. Und dann muss man den halt schauen, dass man möglichst in der Zeit, die zählt darunter, möglichst weit kommt, möglichst viele Levels durchfährt, möglichst das schafft und möglichst viele Punkte damit erreicht. Das war's. Mehr ist nicht. Ne? Das war das Spiel 1976 und so ist es 1:1 im Browser. Dieses erzeugte JavaScript-Programm ist das eben. Ne? Okay. Die haben mich gestreift?
Ja.
Ja, okay, ja, das kann sein. Da hat es mich ein bisschen gedreht wahrscheinlich. Ne?
Genau.
Ja, ja, genau. Da schleudert es dann das Auto. Aber sie gegenseitig, wenn sie sich anfahren, dann schleudert es nicht. Das ist ein bisschen ungerecht, muss man sagen. Sondern nur, wenn der Spieler selber getroffen wird, sozusagen, gibt es Schleuderung. Ja. So war das Spiel, ja. Okay, ja. Also das war nett. War eine spannende Herausforderung. Das Übersetzen war super. Dann, das könnt ihr natürlich dann auch probieren, man könnte das Spiel auch auf 3D upgraden. In diesem einen Fall hat sich das als gar nicht so schwer erwiesen. Ich habe es dann so gemacht. Man kann das so sehen dann, okay, es gibt ja diese Routinen in JavaScript, die eben die Video-Hardware, dieses Array, zeigen am Schirm 1:1, wie es war. Wenn ich da anstelle dort überall, wo jetzt so ein weißer Punkt ist, kann ich ja sagen, na, das sollen kleine Würfel sein. Von jedem weißen Punkt, den ich zeichne mit meiner Routine, weiß ich ja, welche x- und y-Koordinaten der hat. Dann habe ich schon einmal in dieser Welt, habe ich schon einmal so x- und y-Koordinaten. Dann, wo die Autos sind, das sind so Video-Hardware-Register für die Sprites, die da auch drinnen sind, die haben auch x- und y-Koordinaten. Also kenne ich die auch. Zu jedem Zeitpunkt weiß ich, wo sich die am Schirm befinden. Und ich selber, und das kann man zeigen, kann man das so als 3D-Objekte, ne, sehen, und ich selber bin derjenige, aus dessen Sicht diese ganze Szene dann ja gezeigt werden soll. Ich bin dann die sogenannte Camera, wie das in diesem Jargon heißt. Meine X- und Y-Koordinaten, also die X-Y-Koordinaten des weißen Autos und die Richtung, wo es sich gerade hinschaut, Das sind dann die Kameraposition und Kamerawinkel in dieser 3D-Szene. Wenn man diese Daten nimmt und in so eine 3D-Library, die gibt es für JavaScript, 3.js zum Beispiel habe ich da verwendet, aber wenn man die da reinfüttert, dann macht die das für dich und stellt das 3D dar. Man muss halt sagen, wie schauen die Autos aus, wie schauen diese kleinen Würfel oder was auch immer das ist aus und wo ist die Kamera und wo schaut sie hin. Dann zeichnet das Ding das Ganze, das habe ich gemacht und das anstelle der Routine sozusagen, die dann so ein graues Bild zeichnet, macht die dann eben so einen 3D-View. Das zeige ich euch. Jetzt muss ich es nochmal aufrufen. Ja, es ist also wieder das Originalspiel. Ich habe da unten so einen kleinen Schalter gemacht, Click to Play Sprint in 3D. Und wenn man da draufklickt, dann schaltet er nur auf eine andere Grafikdarstellungsroutine um. Schaut dann so aus. Ich klicke jetzt einmal drauf. Und jetzt ist das Ganze aus der Sicht des Fahrers sozusagen, des weißen Autos. Das ist jetzt hier rot und die Autos sind hässlich, die könnt ihr alle besser designen. Und die Straße und so ist das. Ja. Also so fährt das und es sind dieselben Daten, dieselbe Logik, alles das Gleiche, nur die Videos, der Videospeicher wird eigentlich nur anders interpretiert. Ja, weiterhin, ja genau, man sieht auch, die Autos können sich genauer bewegen, die springen nicht 32 Mal, das sind Sprites, die können sich 256 mal 256 haben die Autos als Auflösung. Die sind genauer, ja. Aber die Richtungen sind auch nur, weiß nicht, 64 verschiedene Richtungen oder so ähnlich. Also man sieht es ein bisschen, aber das ist die Beschränkung der Originalsoftware sozusagen. Ja, 3D-Version. Die fahren durcheinander, so wie auch, sie fahren auch so übereinander, also jetzt fahren sie hier durcheinander. Ich wollte dasselbe Originalspiel belassen, ja. Also jetzt durchdringen sie sich leider, ja, das ist so. Wie sie auch sonst übereinander einfach beinhart drüber fahren, ja, in der 2D-Variante. Ja, okay, also das kann man besser machen und ich kann euch sagen, JavaScript, ein paar von euch werden das vielleicht ganz gut kennen, da gibt es unglaublich tolle Grafiksachen, also mit WebGL nennt sich das, da bist du voll, so wie professionelles Spiel, also ich könnte das nicht designen, aber da kann man viele Sachen machen, da kannst du das so machen, dass das wie ein echtes Auto ist und so weiter, also beeindruckend, wenn man das sieht, also hier ist es nur Proof of Concept sozusagen. Ja, bitte. Das macht diese Library, 3.js ist auch ein eigener Vortrag wahrscheinlich in dem Ausmaß. Ich wüsste es nicht genau wie. Also man kann das, diese Library macht das. Ich sage eben nur die X- und Y-Koordinaten im Raum und das rechnet das dann in eine perspektivische Darstellung aus der Sicht der Kamera, deren Position ich hier auch mitteile. Aus dieser Sicht zeigt sie das dann.
Muss ich in Echtzeit rechnen?
Rechnet er in Echtzeit, ja. Das macht diese Library. Und das noch dazu in JavaScript, in einer hohen Sprache, ohne Assembler-Zeug und so. Also das ist cool gemacht. Also wirklich. Hat sich stark verbessert gegen früher, muss man sagen, von den Browser-Möglichkeiten. Ja. Okay, dieses Spiel hat aber noch mehr. Also da ist noch viel mehr drinnen, das hätte ich vorher überhaupt nicht geglaubt. Weil, was ist das Interessante an so einem langweiligen Spiel eigentlich? Also für einen Programmierer, wenn man sowas selber programmiert, gibt es eigentlich nur ein, ja, jetzt habe ich es ausgedacht, aber gibt es eigentlich nur ein interessantes Ding, für mich zumindest. Außer natürlich damit zu spielen, das ist auch ganz lustig. Nämlich, wie fahren diese Autos? Die selbstgesteuerten, wie machen die das? Die fahren nicht, die crashen nicht, sie fahren nicht ins Öl rein und so weiter. Wie geht das? Das war das Spannende. Jetzt kann man sagen, okay, ja, das ist interessant. Wenn du das wissen willst, wie das geht, musst du das Originalspiel disassemblieren, reverse-engineeren, verstehen. Kann man verstehen, bei 4K-Byte kann man es versuchen. Aber in diesem Fall ist es viel einfacher, weil es gibt nämlich ein Patentrezept für diese Autosteuerung. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Firma Atari hat nämlich dieses Spiel patentiert, im Jahr 1976 eingereicht. Das Patent kann man sich im Internet lesen, runterladen. Und da ist es alles beschrieben. Und ich erzähle euch jetzt kurz, wie das geht dort drinnen. Die Abbildung Nummer 1 in der Patentschrift ist das hier. Das ist so ein Level von Sprint, so ein Rennkurs. Level 7 ist das. Die kleinen runden Kreise sind hier noch dargestellt, das sind die Straßenbegrenzungen. Und der Rest, die Leerfläche, ist aufgefüllt mit lauter kleinen Pfeilen. Wenn man da hineinzoomt, ein bisschen, sieht man, das sind die Pfeile. Das sind nämlich Steuerungsvektoren, habe ich sie jetzt getauft. Das sind Pfeile, wenn das Auto da drüber fährt, dann geben die dem Auto an, wo es sich hinbewegen soll. So eine Richtungsvorgabe für das Auto. Und das ist in einem Array abgelegt natürlich, also das ist gleichzeitig das über das Spielfeld drüber gelegt haben, dieses Array, zeigt das dem an, wie das Auto fahren soll. Und auf dieser Struktur baut ein Algorithmus auf, ein sehr einfacher Algorithmus, der ist auch in dem Patent beschrieben, in 6502 Assembler, übrigens auch der Source Code. Der geht so, wenn du das Auto, also gehe über alle Autos drüber, für jedes Auto, schau mal, in welche Richtung bewegt sich das Auto gerade. Das ist jetzt dieser blaue Pfeil, das Auto fährt jetzt so. Dann, wo bist du gerade, auf welcher Zelle? Und dieser Richtungsvektor, mit dem wird die Richtung des Autos verglichen. Wenn das gleich ist, ist okay, passt das schon. Ne? Das Auto fährt schon in die richtige Richtung. Wenn das nicht gleich ist, wie hier, dann steuere das Auto ein Stück in die Richtung, wo es hin soll. Aber nicht ganz, nicht voll, denn sonst wird es ziemlich eckig. Dann sind wir nur so eckig. Ne? Aber sie haben es so gemacht, nur ein bisschen, ne? In diese Richtung des Richtungsvektors. Dann bewegt sich das Auto weiter natürlich, beim nächsten Schleifendurchlauf. Kann es sein, es ist immer noch auf derselben Zelle, es ist ja nur so eine Matrix, die das abbildet. Dann steuert das noch ein bisschen weiter in diese Richtung. Wenn es dann weitergeht, solange bis er dort ist. Nicht? Aber wenn er dann inzwischen natürlich schnell weiterfährt schon, kommt er auf den nächsten Richtungspfeil, dann richtet sich das eben wieder die Richtung, wohin fahren soll, auf das nach dem. Man kann sich das, also ich verwende da immer das Bild dann, das ist so, wie wenn man in einem Auto fährt, wo das Auto, die Bodenplatte hat ein Loch und ich als Fahrer schaue runter durch das Loch und die Straße hat lauter kleine Pfeile aufgemalt und ich fahre immer so, wo die Pfeile sind. Ich schaue gar nicht aus dem Fenster hinaus und interpretiere die Realwelt und die komplexe Gegend, in der ich bin, sondern schaue da runter und wende einen ganz primitiven Algorithmus an, nämlich folge diesen Pfeilen. Und die Intelligenz liegt nicht bei mir, die große Intelligenz sozusagen, der ich die Welt interpretieren muss, sondern die liegt in diesen Pfeilen. Die sagen dem Auto, wie es fahren soll. Ne? Jetzt, wenn man das Patent liest, also das war die Methode. Die könnt ihr selber nutzen, probiert zwar das Spiel schreiben, das ist toll, das ist wirklich einfach. Ja?
Das heißt aber doch, dass die Computerautos bei jedem Durchlauf exakt immer identisch fahren, oder? Ich habe nirgends einen Zufallsfaktor.
Ist kein Zufallsfaktor drin, sehr richtig. Ja? Einzige ist, wo sie starten, genau, und sie haben schon ein bisschen einen Zufallsfaktor eingebaut, glaube ich, mit der Geschwindigkeit. Ich glaube, sie variiert ein bisschen die Geschwindigkeit, wenn sie mit dem Auto oder irgendwie, ich habe es dann nicht voll durch, das Patent beschreibt das nicht, wie das Spiel selber dann genau funktioniert, beschreibt das nicht. Also, aber es ist ein bisschen eine Geschwindigkeitsvariation ist drin bei den Autos, irgendwie habe ich das dann herausgefunden auch. Dann müsste man es voll disassemblieren. Aber sonst ist es, also ein Zufallszahlengenerator oder sowas kommt nicht vor. Also die starten, dann ist das deterministisch, wenn man so will. Ja? Ein bisschen Zufall ist, das komme ich dann noch drauf zu sprechen. Wenn man das einmal versteht, also vor allem wenn man das Patent gelesen hat, dann hat man ja gute Infos schon, wie das Spiel aufgebaut ist, auch wie diese Vektoren und die Straßen da gespeichert sind. Dann habe ich mir gedacht, na super, das Wissen nutze ich jetzt auch und baue jetzt eigene Levels bauen, das ist super, diese Straßen. Ich will eine eigene Rennstrecke auch bauen, Level-Editor-mäßig sozusagen. Und bei diesen Levels bauen, ja, habe ich einmal gesehen, okay, das Spiel selbst enthält einmal 12 Levels, die Atari-Ingenieure mit mühsamer Handarbeit wahrscheinlich selber designt haben. Das ist zum Beispiel das Level 1, das wir am Anfang gesehen haben, und diese Vektormap dazu, die da gehabt haben. Also das sind die Straßengrenzen, die roten Pfeile, das sind die Vektoren. So haben die Atari-Ingenieure das Level 1 designt und ich habe gesagt, na gut, das will ich auch mit eigenen Levels probieren. Wenn man jetzt so ein Level macht, sieht man, es ist ganz schön viel Arbeit. Weil man muss zuerst so diesen Streckenverlauf einmal entwerfen, wie ist der Rundkurs. Und dann muss ich die vielen Richtungspfeile machen dazwischen, damit die Autos so fahren, damit sie diesen Rundkurs auch umrunden und da schöne Runden ziehen. Und dann kann man das Ganze, wenn man mal Pfeile gemacht hat, ausprobieren, ob die Autos auch wirklich das machen, wie man sich das vorgestellt hat. Und wenn nicht, dann muss ich die Pfeile wieder ändern. Wieder testen, also es ist ein relativ langer Zyklus und ganz schlimm, wenn man den Streckenverlauf ändert, dann muss man natürlich auch viele Pfeile wieder neu zeichnen, damit die Autos wieder den richtigen Runden fahren, okay? Da war natürlich naheliegend, dann kann man das nicht automatisieren, ich zeichne den Streckenverlauf und das viele Pfeil gezeichne, soll der Computer machen. Aber, das war eigentlich sehr überraschend, es ist gar nicht so einfach. Es ist eine ganz schön schwierige Aufgabe, diese Richtungspfeile aus den gegebenen Strecken zu erstellen, sodass das immer funktioniert. Aber es ist ein Problem, das auch andere haben, nämlich Leute aus der Robotik, die Robotersteuerungen machen, die kennen dieses Problem auch. Wo sie auch Roboter, Industrieroboter oder Staubsauger oder was auch immer, irgendwie navigieren müssen, in einer guten Art und Weise, ohne dass sie andere Hindernisse, die da so herumstehen, dass sie da anstoßen und trotzdem das Ziel finden und so weiter. Und eine Methode, die die Leute dort verwenden, die sogenannte Potenzialfeldmethode, die kann man verwenden, habe ich dann verwendet, sagen wir so, um dieses Richtungspfeilerstellen zu automatisieren. Das ist eigentlich ganz interessant und die möchte ich euch ganz kurz auch zeigen, was diese Potenzialfeldmethode ist und wie man die nutzen kann, um solche Pfeile zu erstellen. Dazu brauchen wir jetzt leider, tut mir leid, ein paar mathematische Begriffe, nämlich die Funktion, das Potenzialfeld, das Vektorfeld und das Gradientenfeld. Ich fange an mit der Funktion, das kennen sicher alle von euch. Eine Funktion ist ja so eine Art Abbildungsregel, wo ich sage, ich habe eine Zahl x und der weiß ich eine Zahl y. So, es wird dann so geschrieben, y ist gleich f von x. Wenn man dann die x-Zahlen auf einer Gerade aufträgt, kann man das grafisch auch darstellen. Das ist dann, hat dann die Form so einer Kurve oder einer Gerade. Das ist eine Funktion. Das kennt man. Also Zuweisung von Zahl zu einer anderen Zahl. Die Mathematiker lieben es, die Dinge zu verallgemeinern. Die sagen dann, naja, warum beschränken wir uns darauf, dass eine Funktion so ausschaut und nur einen Parameter hat, ein Argument? Erweitern wir das doch und sagen, was ist, wenn es zwei hat? Soll zwei haben, eine Funktion mit zwei Variablen sozusagen. Und wenn man dann so eine Funktion hat, die zwei Variablen hat, wie man hier rechts sieht, x von x und y und das zwei Parameter sozusagen, und ich weise so einem Paar von Zahlen dann eine andere Zahl zu, kann man das auch so grafisch darstellen, zum Beispiel hier unten auf der x- und y-Ebene sind die x und y aufgezeichnet, dann kann man nach oben das z ablesen sozusagen, und das ist dann der Funktionswert. Das Ganze ist dann, wenn man das grafisch darstellt, eine Funktion mit zwei Variablen sozusagen, ist dann eine Fläche. Schaut ungefähr so aus, oder je nach Funktion, schaut das dann so flächig aus. Ne? Und so eine Funktion mit zwei Variablen oder mehr, nennt man in der Physik oder in der Mathematik auch Feld. Das ist ein Feld. Und zwar insbesondere ein Skalarfeld, wo diese Zahl hier z, das Ergebnis der Funktion, eine Zahl ist, eine einfache Zahl, das zum Beispiel die Höhe angibt. Das nennt man in der Physik dann auch Potentialfeld, weil es gibt das Potential an über, gerade die Höhe zum Beispiel, oder Gravitationspotential in der Gravitation oder elektrische Spannung oder so. Heißt Potentialfeld, so eine Oberfläche, so eine Funktion, eine mit zwei Variablen. Die Mathematiker, das kann man noch weiter verallgemeinern. Wir beschränken uns nicht darauf, dass wir diesem Paar von Zahlen eine andere Zahl zuordnen, sondern wir weisen ein Paar zu, zwei Zahlen, einen Vektor. Wenn ich dann das wieder so zeichne, dass die Zuweisung, also zu einem Zahlenpaar soll als ein Vektor zugewiesen werden, schaut dann so aus. Wenn ich x und y habe, kann ich für jedes x- und y-Kombination dann einen Vektor haben. So durch einen Pfeil dargestellt. Also jeder Punkt hat einen Pfeil. Ich schaue immer woanders hin. Und so ein Feld, wo nicht eine Zahl, ein Skalar zugewiesen wird, sondern ein Vektor, das heißt Vektorfeld. Und wenn man das Vektorfeld sieht, dann sieht man schon, hey, da gibt es die Ähnlichkeit mit diesen Sprint-Levels. Nicht nur farblich, sondern die sind ja auch so Pfeile. Ne? Okay. Und die Roboterleute nehmen das auch. Und ein wichtiges Konstrukt brauchen wir noch, nämlich das Konstrukt des Gradientenfeldes. Mit so Potentialfeldern, ihr erinnert euch, Potentialfelder, das sind diese Oberflächen, diese Berge oder was das immer ist. So ein Potentialfeld kann man sich so wie eine Landschaft vorstellen. So, wenn man auf einem Hügel steht und man steht also auf einem Steilhang, am Skigebiet oder so, und man schaut einmal in die Runde, dann sieht man, aha, da geht es nach oben, in die Richtung geht es so halbwegs gerade rüber, da geht es steil runter, da geht es rein, und irgendwo ist die Richtung, wo es am steilsten hinunter geht. Und diese Richtung, wo es am steilsten hinunter geht, ist auch ein Vektor. Da geht es am steilsten hinunter. Wenn ich dann den Berg herumgehe, dann geht es da in diese Richtung am steilsten hinunter. Und zu so einem Potentialfeld kann man also auf jeden Punkt angeben, in welche Richtung geht es am steilsten hinunter. Und das ist dieses Feld heißt dann Gradientenfeld, Gradient, also da geht es steil runter. Das sieht man hier, wo ist der Hügel und die Pfeile zeigen an, in welche Richtung geht es runter, abwärts, talabwärts. Also zu jedem Punkt ein Vektor, das ist das Gradientenfeld. kann man ableiten, das ist so ähnlich wie eine Ableitung in der normalen Funktion, ist das dann. Ja? Okay, und die Roboterleute nutzen diese Begriffe, um ein klassisches Roboterproblem zu lösen, Robotikproblem, nämlich dieses, es gibt ein Feld oder eine Fläche, eine Fabrikshalle oder sonst auch, da gibt es einen Roboter, der steht am Startpunkt, es gibt einen Zielpunkt, wo er hin soll und es gibt Hindernisse. Und jetzt ist die Frage, na, wie soll der Roboter fahren, damit er dorthin kommt, vom Start zum Ziel? Gerade geht nicht, weil da sind die Hindernisse im Weg. Er soll möglichst elegant und zielgerichtet, soll er von da nach da fahren. Die Hindernisse können natürlich komplex sein. Die Roboterleute haben das dann mit der Potenzialfeldmethode so gelöst und gesagt, das sieht man dann hier, da bauen wir doch so ein Potenzialfeld, so eine Landschaft, die so ausschaut, wo der Start ist, ist der höchste Punkt, soll der höchste Punkt sein, wo das Ziel ist, soll der tiefste Punkt sein in dieser Landschaft und wo Hindernisse sind, da sollen so Berge sein. Und zwar, das ist, kann man sich dann so vorstellen, hätte ich hier eine Kugel, würde sie hier herlegen und einfach loslassen, dann würde diese herunterrollen. Sie würde das Hindernis nicht berühren, weil da ist der Berg. Das würde so außen herum gehen. Ne? Dann rollt es so rüber durch die Kurvung, fährt so rüber durch die, und wieder weicht diesen Hindernis aus und dann ans Ziel. Diese Bahn, die das dann, diese Kugel vollführen würde, von oben gesehen, ist dann der Weg, wenn man dann hier einzeichnet, das ist dann so rüber. Ne? Das ist die Potenzialfeldmethode. Baue dieses Potenzialfeld und steuere den Roboter dann so, wo diese Flanken, oder wo es eben immer am steilsten hinuntergeht, vom Start zum Ziel zu kommen. Ne? Und das kann man auch auf das Sprint-Level anwenden. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Begriff des Gradientenfeldes. Also das ist das, zeigt an, wo es am steilsten runtergeht. Das ist das Sprint-Level 1 jetzt. Jetzt stellt euch vor, dass diese Pfeile hier zeigen an, wo geht's in der Landschaft hinunter. Also hier geht es runter, 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 runter. Und dann ändert sich die Richtung, in der es am steilsten runtergeht. Also dann zieht sich das so rüber, das Gefälle. Und hier zieht sich das Gefälle dann so herüber. Also das ist so eine Wanne, wenn man so möchte, die dann diese Bahn nachvollzieht. Ich nenne das jetzt eine Bobbahn, wie in Innsbruck bei den Olympischen Spielen. Die ist auch so gewölbt, die Bahn. Die Bobs fahren, wenn man von oben drauf schaut, mit dem Hubschrauber fahren sie solche Kurven. Wenn man das nur von oben sieht, glaubt man, ja, die steuern da irgendwas. Aber in Wahrheit bewegen sie sich in gekurften Bahnen und der Bobfahrer braucht gar nichts machen, sage ich jetzt mal vereinfacht, sondern der geht einfach automatisch durch die Wölbung dieses Geländes, dieses Feldes, geht der automatisch vom Start bis zum Ziel der Bobbahn. So schaut dieses Potenzialfeld eines Sprint-Levels aus. Oder so. Und wenn man dann die Pfeile dazu macht, dann kommt das Vektorfeld raus, das dieses Sprint-Level darstellt. Das Ganze habe ich dann für das Level 1 in Excel gemacht, ein bisschen so die 3D-Sicht. Schaut dann so aus, das wäre dann eben so eine Wanne, ne? Das ist die Levelform. Hier ist der Start, wenn ich da die Kugel herlege, würde das so runterrollen und da weiterrollen. Es geht nicht raus, weil an der Seite ist es natürlich hochgezogen, wird das da rundherum rollen, rollen, rollen und dann da runter. Da ist das Ziel, das ist ganz weit unten. Und dann startet man wieder hier eigentlich. Ne? Normal ist es wie eine Spirale, da ging es dann unten weiter, die nächste Runde. Das ist so eine Spiralbahn, die immer weiter ins Unendliche geht. Ne? Das ist dieses Potenzialfeld, das Level 1 beschreiben würde. Die Methode ist dann also die Hindernisse sind gegeben, das ist eben der Straßenrand, den man vorher zeichnet. Dann erzeugt man sich so ein harmonisches Potenzialfeld, also dieses Bobbahngelände. Aus dem kann man das sogenannte Gradientenfeld berechnen. Und dieses Gradientenfeld ist dann das Vektorfeld für das Sprint-Level. Und das injiziert man dann ins ROM des Sprint-Spiels und dann hat man ein neues Level. Nicht? Oder dann kann man das also ausprobieren. Das zeige ich auch noch, wie das dann ausschaut. Nämlich zuerst einmal das Sprint-Spiel. Level 1 nochmal ganz gleich, wie von den Atari-Ingenieuren gedacht, aber ich habe alle Pfeile, die original da waren, genommen und habe die weggeworfen und habe sie ersetzt durch diese automatisch generierten Pfeile durch diese Software, durch diese Potenzialfeldmethode. Und das ist jetzt das Ergebnis. Schaut sehr ähnlich aus, es ist nicht ganz gleich, sehr ähnlich. Die Autos sind eher in der Mitte. Sie bewegen sich eher in der Mitte. Es ist nicht so interessant wie das, was die Atari-Ingenieure, die bewegen sich nicht so interessant, aber sie sind halt automatisch erzeugt. Hier gehen sie durchs Öl, das ist mein Fehler, da habe ich kein Hindernis gesetzt, aber sonst funktioniert das. Ne? Also das war das Level 1 der Atari-Ingenieure und Das ist mein automatischer Zeugnislevel. Schaut nochmal kurz hin und her. Also die Pfeile sind anders, aber sie ergeben ein ähnliches Ergebnis. Die zweiten sind automatisch erzeugt, ohne Know-how sozusagen von irgendeinem Designer. Ja.
Eine kurze Anmerkung, wenn man so Pfeile erzeugt, das muss ja irgendwie stetig sein. Die Pfeile dürfen nicht springen, von einem Winkel zum nächsten.
Ja, durch den Algorithmus ist es gewährleistet, dass das trotzdem smooth bleibt, die springen. Ja. Weil dieses Atari-Spiel hat nur 8 Richtungen der Pfeile unterstützt. Mehr hat es nicht gebraucht, ne? Nur 8. Natürlich könnt ihr das in eurer Software dann beliebig viel untergliedern. 365 Grad, da heißt, gibt es schnelle Hardware, viel Speicher, ist kein Problem. Damals hat man nur 3 Bits genommen, um diese Pfeile darzustellen. Ne? 8 verschiedene Richtungen, in die 8 Richtungen. Mehr war nicht. Ja? Aber trotzdem ganz schön cool. Also relativ merkt man nicht, dass das mit dem Algorithmus, dass das jetzt irgendwie ein Problem wäre. Dann habe ich natürlich gesagt, okay, jetzt kommt mein eigentliches Ziel, ich mache mein eigenes Level, dann habe ich dieses tolle Level designed, also diesen Rahmen, diesen Straßenverlauf sozusagen, und habe wieder mit der Potentialfeldmethode die Pfeile ausrechnen lassen. Das kommt dann raus, das sind dann die Pfeile, die roten, die sind eben erzeugt. Das zeige ich euch auch noch als vorletztes. Genau, das ist jetzt das neue Level. Und so fahren die Autos, die fahren da, funktioniert auch, Sie finden halbwegs, die halten sich in der Mitte. Ja, die habt schon gesehen. Ja, was ist mit dem? Seht ihn? Ja, so schnell, natürlich. So schnell für das. Nicht? Und es schmeißt ihn da raus, weil er zu schnell ist. Nicht? Aber was ist gut? Schau. Es ist egal. Er findet seinen Weg wieder in die richtige Richtung. Er fährt nicht irgendwie weiter gerade, irgendein Blödsinn, sondern ganz smooth bewegt er sich wieder rein und fährt dann halt die Runde weiter. Ganz cool. Und auch wenn das Spiel ist ja so, wenn man ein Level geschafft hat, sofort schaltet es um auf eine neue Bahn, nicht? Auf eine neue Rennstrecke. Und die drei gegnerischen Autos, die stehen dann plötzlich irgendwo, wo sie gerade waren, in der Mitte einer völlig neuen Rennstrecke, die sie überhaupt nicht, da wissen sie, das ist völlig im Nichts. Nicht? Und mit der Methode, mit diesen Pfeilen, das ist flexibel, da finden sie schnell wieder in die Mitte der Bahn und in die richtige Richtung, sodass sie ihre Runden wieder cool weiterdrehen. Also das ist gut gelöst, also das ist nicht so schlecht. Flexibel, egal wo ich ein Auto hier platziere, es wird seinen Weg dorthin finden und dann wieder die Runde fahren. Das ist diese Potentialfeldmethode.
Warum die Pfeile außerhalb der Rennstrecke? Weil normalerweise
die Pfeile sind hier. Da sind auch Pfeile, damit die Autos wieder reingesteuert werden, sollten sie da draußen sein und da gehen sie runter und so. Also da gibt es auch außerhalb Pfeile, damit die Autos wieder in die Mitte gedrängt werden, das ist richtig. Und es gibt eigentlich auch hier Pfeile, die habe ich nicht gezeichnet, aber in der Wirklichkeit, also im Spiel selbst, sind auch diese Straßenrenner selbst haben Pfeile, die das Rennen, gleichzeitig haben sie auch einen Pfeil, dass das reingedrückt wird, wieder das Auto, wenn man so will.
Um eine Insel rumfährt, ist auf der Insel auch ein Pfeil.
Es
Fahrzeug, wenn es da auftaucht, wieder reinfällt.
Genau, ja, wenn es in der Insel dann gefangen wäre, dann wird das wieder rausgesteuert, da sind Pfeile drinnen, dass es nicht hängen bleibt, ja. Jo, okay, das war eigentlich das meiste. Jetzt noch ein Wort zur Berechnung dieses Potentialfelds und dieser automatischen Berechnung. Die Berechnung, die ich hier verwendet habe, also meine Umsetzung, ist nicht schnell, aber dafür langsam. Es gibt einen Grund dafür, es ist relativ komplex. Also für mich war es sehr komplex, die Methoden da zu verstehen aus der Robotik, wenn man die Papers liest dort und so. Für mich war es sehr schwer. Also, aber man kann es mit der Zeit, gewöhnt man sich daran. Es ist wirklich ziemlich kompliziert, wie man so ein Potentialfeld machen kann. Für mich war es das. Aber, das ist das echt Unglaubliche wieder, es gibt einen wahnsinnig einfachen Algorithmus, dieses Potentialfeld zu berechnen. Diese komische Popbahn, denkst man, na, wie mache ich das? Das ist schwer. Aber das ist unglaublich einfach. Unglaublich. Also das ist echt toll. Das haben zwei Landsmänner von den meisten von euch gemacht. Gauss, der berühmte Mathematiker, und Seidel, auch ein Mathematiker aus Deutschland. Die haben diese Methode schon im 19. Jahrhundert entwickelt, ohne Computer noch, für andere Zwecke. Das ist der sogenannte Gauss-Seidel-Algorithmus. Wird immer noch in der Robotik auch verwendet. Und das ist ein iterativer Näherungsalgorithmus. Der berechnet dieses Feld näherungsweise, nähert sich an. Je mehr Iterationen, umso näher kommt es einem schönen, idealen, smoothen, ja, wie soll ich sagen, so einem schönen Gefälle, ja, schön gerundeten Gebilde. Ja, was war noch? Ich habe diese Methode verwendet, der ist sehr einfach, der Algorithmus, aber ich habe zumindest in meiner Umsetzung gesehen, die 64-Bit Fließkommazahlen, die das JavaScript natively, also von sich aus sozusagen, mitbringt, die haben nicht ausgereicht in der Genauigkeit. Das ist dieser Algorithmus hat das in sich. Es braucht, ich habe es gebraucht, eine Big Number Library, die eine höhere Genauigkeit erlaubt. Macht es dann auch nochmal langsamer, weil das halt in JavaScript wieder geschrieben ist und nicht in Hardware umgesetzt. Und ich habe eben dann 500 Iterationen genommen, das macht das Ganze auch noch langsam, das könnte man sicher optimieren. Bei mir hat es 30 Sekunden pro Level gedauert, um die 12 Levels von Sprint eben durchzuberechnen, habe ich dann 6 Minuten insgesamt natürlich den Rechner auslassen müssen.
Aber wenn du schneller als Vektoren vom Anzeigen.
Ja, das schon, ja. Das ist absolut richtig, ja. Okay, und ich mache Schluss. Diese Methode könnt ihr auch nutzen, probiert es aus, ist ganz nett. Fahrt- oder Bahnplanung für Roboter, natürlich dafür ist sie gedacht, wie Rasenmäher, Staubsauger, selbstfahrende Autos, wenn ihr wollt. Robosoccer für Fußballspielen mit Robotern, gibt es so Bewerbe. Dann kann man es auch für Spiele nutzen, natürlich mit bewegten Computergegnern, muss ich auch mal probieren, wo die anderen eben so Autos sind, oder so wie Mario Kart macht das vielleicht auch so ähnlich, irgendwelche Krieger, die sich bewegen und so weiter. Kann man ganz nett nutzen, glaube ich. Und, da bin ich jetzt ein bisschen in der Phase, man kann das auch völlig wieder sich abschweifen lassen oder abtreiben lassen in was anderes, in die Relativitätstheorie. Sehr schnell ist man da bei Einstein und Gravitationstheorie, allgemeine Relativitätstheorie, ganz cool. Also da gibt es auch, das basiert auf dem Vektorfelder auch und Gradienten und andere Vektoroperationen. Das ganze Feld heißt Vektoranalysis, wenn ihr euch da mal vertiefen wollt, das ist ziemlich heavy. Und der Einstein sagt dann halt, hat nicht zwei Dimensionen, wie man sie hier hat, sondern er sagt, in der allgemeinen Relativitätstheorie, wir nehmen den Raum, drei Dimensionen, und die Zeit, vier Dimensionen, und dieses Gebilde, die sogenannte Raumzeit, die ist auch gekrümmt. So wie ihr, wenn man von oben drauf schaut auf Sprint, das würde man ja keine Wölbung vermuten, aber sie ist vielleicht doch da, und der Einstein sagt so etwas Ähnliches. Auch die Welt, die Planeten bewegen sich um andere Planeten, nicht weil es eine magische Anziehungskraft wie bei einem Magneten gibt, sondern weil die Raumzeit gekrümmt ist. Und die Berechnung basiert auch auf diesen Methoden. Noch einmal viel komplizierter, also für mich schon über meinen Fähigkeiten wahrscheinlich, aber also wenn man ganz weit gehen will, kann man sich da auch vertiefen. So, das war's jetzt. Ich habe euch gezeigt, dass man aus dem Sprint so einen Browser-Sprint machen kann, indem man den Code übersetzt. Ich habe euch kurz gezeigt, dass man dieses Sprint dann 3D machen kann, indem man da halt den Bildschirmspeicher neu interpretiert. Ich habe euch das Patent kurz gezeigt, wie diese Vektorfelder und der Algorithmus da funktioniert von Atari, könnt ihr selber auch nutzen. Und ich habe euch kurz, ganz kurz, grob nur die Potentialfeldmethode gezeigt, mit die man eben nutzen kann, um diese Pfeile zu zeichnen oder die man in der Robotik verwenden kann, um Roboter zu steuern. Ja, und das war es eigentlich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke. Ich glaube, die würden mich oder würden sowas nicht nehmen. Aber
Maler auf die Straße machen.
Ja, das für, dafür als Maler. Ja.
Ja. Mich erinnert es an ein Spiel, ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat, eine Straßenüberquerung und die Autos rasen daher mit
Frogger. Ja, wahrscheinlich den Ideal.
Seite auf die andere kommen, ja. Ohne dass man überfahren wird.
Wäre cool, für bewegte Gegner, also Frogger mit Potentialfeld, könnt ihr überlegen, aber wisst ihr, was sehr schwer ist, ist das Feld dynamisch dann zu berechnen, weil man auch die Autos einbezieht, die gegnerischen, die bilden ja auch so Hügel, also das Feld ändert sich ja dynamisch und ich brauche 30 Sekunden für einen Zustand, also da gibt es auch die Robotikleute, machen das und suchen natürlich nach anderen Wegen, um das viel schneller zu machen, da wird es dann spannend, ja. Das würde man bei Frogger brauchen, weil die Autos bewegen sich ja ständig, die sollte man ja, das sollte man ausweichen. Ja, ja, da geht es ja vielleicht. Mit einem parallelen Rechner oder sowas, ja. Ja, könnte man vielleicht wieder irgendwie vorwegnehmen, ja. Okay.
Wie funktioniert das eigentlich mit der Taktung oder also der Echtzeitfähigkeit? Also weil das läuft ja jetzt auf irgendwelchen Systemen, wo man die Geschwindigkeit nicht kennt. Und da muss ja irgendeine Realtime-Taktung rein. In der
Java-Script-Kontext. War die zufällig genauso schnell wie das Original oder hast du das drehen müssen?
Das war eher zufällig. Also wahrscheinlich müsste man, wenn man die Geschwindigkeit der Originalautos berücksichtigen müsste, müsste man die Pfeile wahrscheinlich anders, ich weiß nicht, ja. Gute Frage, ja. Du meinst, wenn die andere Geschwindigkeit hätten?
Schneller Rechner, wenn es langsamer
laufen. Ach so, na, würde alles schneller sein, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es, ich habe da auch Bremsfaktoren drinnen, natürlich, sonst wäre es viel zu schnell, ne. Weil das die Original-Hardware, selbst in JavaScript, da bin ich ja weit schneller, als ich sein muss. Ne? Das bremst das sowieso schon ein. Aber auch ohne dem würde es das genauso machen, nur halt ganz schnell. Also von dem her ist kein Problem.
Du hast praktisch das andere einfach nur mal eingestellt, also mit dem wäre das realistisch spielbar, oder was? Aber bremst ja. Und den stelle ich halt jetzt mal auf irgendeinen Wert X ein und dann schaue ich, ob man es damit spielen kann. Und wenn nicht, mache ich mal langsamer.
Nein, war eigentlich nicht notwendig, sondern ich habe nur diese Gauss-Methode, Gauss-Seidel, hat funktioniert. Also vielleicht zufällig oder vielleicht ist auch diese Methode an sich schon so gemacht. Ja. Also ist wirklich kein Parameter drin.
Die ja. Das werden einfach pro Frame, ich finde, sind 60 Frames pro Sekunde.
Es sind, ja, ich glaube 50 oder so, ja, genau. Ich glaube, dass sie relativ gleich schnell sind, aber manchmal verändert sich, also wenn sie starten, dann beschleunigen sie schon, ja. Also es ist nicht immer gleich schnell, aber wenn sie einmal Fahrt aufgenommen haben, dann glaube ich, ist es relativ konstant. Ja.
Letzte Frage, wie kommt man dran?
Kann man hier auf der Homepage, dann, da ist das drauf, kann man spielen und sich das lesen auch dann. Die Folien gibt es dann auch und kann man sich dort
anschauen. Ja, und dort anschauen. Ist auch wieder dieses Problem mit diesem scheiß modernen JavaScript. Man kriegt einfach die Source mit.
Genau, ja.
Verantwortlich. Die gesamte moderne Medienlandschaft. Ich meine, wir tun ja auch schon vieles mit dem Assen.js und ähnlichem Scheiß, um das wieder unlesbar zu machen. Aber ja, dann solche Projekte mit Leuten, die Klatschcode von Hand schreiben, scheiße.
Ja, das sieht man alles, genau, ja.
Robert, herzlichen Dank für deine
Danke, Vortrag. Hans, danke, Hans, für die Einladung.
Danke. Danke.